Schritt für Schritt, wir lernen jeden Tag. Zusammen kämpfen, kein Rückschritt mehr. Neue Ziele, neues Leben in Sicht, kram die alten Pläne raus, wir schaffen das. Sie sind am Start. Frank und Murphy sagen, wie's geht. Auf dem Weg zur Freiheit, Schritt für Schritt. Hör nicht auf, denn jetzt bist du dran. Hatte viel Angst davor, doch heute weiß ich schon. Gemeinsam stark. Wir sind bereit für die Reise in die Selbstständigkeit. Mit jedem Tipp wird uns klar, was zählt. Frank und Murphy zeigen uns die Welt. Kein Zurück mehr, wir gehen voran. Hassen den Job, jetzt sind wir dran.
Ah, schön. Ja, und also das kann ja nun wirklich echt morgen im deutschen Radio laufen, ne? So typical Song. Aber gut, bisschen generisch ist es ja immer so, ne? Bei den KIs. Aber zwischendurch, kennst du die Band Intersphere? So eine deutsche
ja,
Indie-Rock-Band.
Das ist so.
Und da gab es so eine Stelle, da wurde es immer ein bisschen schneller und mit Schlagzeug und Drums und so. Und das klang echt ein bisschen nach Intersphere. Und die sind wirklich mega, mega gut, ne? Das war aber nur halt mal so ein paar Sekunden. Also ich mag Udio.
Ja, ich find's auch krass. Also ich find inzwischen, wir haben ja so den Battle eröffnet, ich find Udio liegt klar vorne. Inzwischen.
Ja.
Es ist unfassbar, weil du kannst auch einzelne Elemente dann selbst gestalten und Extend und Intro hinzufügen und so wirklich so Baukastensystemmäßig. Und der Prompt war, ein Business-Podcast von Frank und Murphy, raus aus dem Job, Emo-Pop-Punk 2000er.
Emo-Pop-Punk.
Also so dieser American Pie, Blink-182-Style ein bisschen, ne?
Wir sollten auf jeden Fall mal, weil gestern hatte ich im Coaching am Schulfreicampus, hatte ich auch jemanden, der unseren Podcast hier jetzt hört, den neuen, und die hat auch gesagt, super coole Idee mit den Songs. Findet sie auch immer super cool, lustig, spannend, aufregend. Und vielleicht können wir ja mal so eine Challenge machen, dass wir wirklich mal so am Anfang mal so zwei Songs und mal so die KIs gegenüberstellen. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Udio gewinnt im Moment, ja.
Bin ich mir auch ziemlich sicher. Also ich bin schwer beeindruckt, weil inzwischen kannst du ja sogar mit zusätzlichen Tools die einzelnen Spuren separieren. Das heißt, du kannst ja die Gitarren rausziehen zum Beispiel.
Das geht bei denen.
Und kannst dann selbst in Logic wie ein Musikproduzent die Sachen nutzen, um die selbst neu zu mischen und so.
Nee.
Ich weiß nicht genau, wie es geht. Ich habe es nur auf LinkedIn gesehen, dass es geht. Habe ich in einem Beitrag gesehen, dass du wirklich einzelne Spuren jetzt aus dem Ding rausziehen kannst irgendwie. Geht wahrscheinlich auch nur mit Pro. Aber das ist natürlich heftig und das macht auch einen riesen Fass auf, ne? Was ist Kunst überhaupt jetzt in Zukunft, wenn du dir einfach komplette Songteile selbst generieren kannst, aber
trotzdem
in Eigeninitiative andere Songteile noch selbst komponierst und man weiß ja gar nicht mehr, was jetzt menschengemacht ist und was nicht, ne? Also.
Wir sind ja beides Musiker. Natürlich hat man da so ein lachendes und weinendes Auge, ne? So was das so angeht, wenn man noch so handgemachte Musik macht. Heute Abend treffe ich auch wieder meine Band, dann machen wir natürlich alles selbstständig und das ist natürlich harte Arbeit, überhaupt ein Instrument zu lernen, ne? Und Songs zu schreiben und so weiter. Wir schreiben ja auch eigene Songs. Ja, das ist schon krass. Ja, aber das ist ja so. Aber was anderes, ich sehe hier gerade, ne, guck mal, die Zuhörer sehen uns ja nicht, aber ich habe ja ein neues Hemd. Aber ich weiß nicht, ist das hier so, guck mal, ich glaube, ich muss das Hemd hier noch ein bisschen einen Knopf zumachen, oder? Was meinst du?
Das ist schon sehr freizügig, Frank, ja.
Ich zeige hier schon ein bisschen viel Brust, oder?
Ja,
es ist,
du hast eine schön glatte Brust, ey, bei mir kam da jetzt schon das Toupet raus.
Ja, ich rasiere das einmal im Jahr und mehr passiert da auch nicht. Okay,
blanker Neid, ey.
Ja, also, wir zeigen hier und da mal Ausschnitte. Wir wollen ja seriös bleiben, ne? Wir sehen zwar nicht so aus, aber wir wollen ja doch seriös bleiben.
Mach den Knopf mal lieber zu.
So, jetzt sehe ich ein bisschen mehr seriös aus. Guck mal, hier sieht man auch ein bisschen. So, Gründerroulette,
ich habe ein geiles Thema mit am Start und mal ein bisschen persönlicheres Thema, weil ich würde einfach mal einen Schwank aus unserem Berufsalltag erzählen. Und zwar kam ich ja vor 3 Wochen zu dir, Frank, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, und habe irgendwie gesagt, boah, ich weiß nicht, ich bin irgendwie gestresst und ist mir gerade irgendwie ist mir alles zu viel. Und ja, dann bin ich so echt so in diese Überlegung reingeschlittert, was ist Stress überhaupt? Ich weiß noch, dass du im Podcast auch schon mal von positivem Stress erzählt hast, dass es sowas definitiv gibt. Aber mir war es wichtig, da nochmal tiefer reinzugehen in das Thema, gerade auch vor dem Hintergrund, weil sich viele da draußen sicher fragen, wann bin ich im Job eigentlich so gestresst, dass es nicht mehr tragbar ist, dass ich halt wirklich letztendlich kündigen sollte und vielleicht in die Selbstständigkeit gehe oder nach Alternativen mich umschaue. Also wann ist so dieser Punkt, dass wirklich dieser Stress negativ ist? Und da habe ich so ein bisschen recherchiert, und wie das halt immer so ist, wenn du recherchierst, gerade auch auf Social Media, der Algorithmus merkt das und schlägt dir dann halt natürlich Dinge vor, die du dann letztendlich sehen sollst. Und dann habe ich ein Reel gesehen und das fand ich ultimativ krass. Und zwar war da so ein Asiate, der dann davon erzählt hat, was Stress eigentlich im Kern ist. Und das habe ich noch nie gehört und das würde ich gerne mal mit dir teilen, gerade auch, um, dass wir beide vielleicht jetzt rausfinden und für euch auch eine klare Leitlinie rauskristallisieren. Wann ist man denn so gestresst, dass es nicht mehr tragbar ist, dass man letztendlich über einen Jobwechsel nachdenken muss, und wie viel Stress kommt dann tatsächlich vom Angestelltsein, ne?
Ich bin gespannt, ob wir jetzt rauskriegen, dass du so gestresst bist, dass du bei uns aufhören musst. Das wäre doch jetzt ein Gag.
Das wäre genau Plot-Twist, letzte Podcast-Folge.
So, das, genau, Murphy hat sich selber gecancelt. Ja, genau. Sehr gut. Ich bin gespannt. Leg los.
Nee, also jetzt habe ich dieses Reel gesehen und der Typ meinte, Stress ist nicht, wenn man zu viel zu tun hat. Was ja so, was man so sonst mit Stress verbindet. Ne? Man hat einfach zu viel auf dem Tisch und es ist, und zu, hetzt von einem zum anderen Task und alles ist zu viel. Ich bin gestresst. Sondern Stress ist das Gefühl von Ohnmacht, während man nichts tut, obwohl man weiß, dass man unglaublich viel zu tun hat. Und das alles nicht mehr schafft und deswegen in dieser Ohnmachtsposition feststeckt. Das heißt, Stress bedeutet eigentlich, dass man nicht produktiv sein kann.
Genau.
Und das fand ich so krass, weil gerade auch in unserem Gespräch ging es ganz viel darüber, um Produktivität. Und da habe ich dir auch gesagt, du, ey Frank, ich habe gerade das Gefühl, ich bin gerade nicht so produktiv, wie es mal war. Und es stresst mich. Und das finde ich so krass, weil im Hintergrund für mich ist gerade so ein riesen Erleuchtungsmoment, weil so viele in Jobs festhängen, wo sie so Zeit absitzen und trotzdem gestresst sind. Und dann fragen vielleicht Leute aus dem Umfeld, Alter, warum bist du denn gestresst? Bei euch ist doch nichts los oder du hast doch 100% Homeoffice oder was weiß ich. Und ich sitze natürlich auch 100% im Homeoffice. Ganz objektiv, ey, ich sitze vor einem PC, da passiert nichts. Warum sollte ich denn gestresst sein, ne? Aber es ist genau das, und ich fand das so geil, dieses Reel, es ist genau dieses Gefühl, nicht produktiv genug sein zu können, weil man von irgendwas in die Ohnmacht gedrängt wird. Sei es, man hat zu viel auf dem Tisch, hat das Gefühl, alles nicht zu schaffen, dann prokrastiniert man und schafft am Ende gar nichts, weil einen alles überwältigt. Oder jeder Task, der irgendwie da ist, kotzt einen so an, dass man einfach keinen Bock drauf hat. Und dann sitzt man da, ist unproduktiv und das stresst einen.
Ja. Ja, genau. Klar, der Druck steigt natürlich, ne? Man hat natürlich irgendeinen Druck, irgendwas zu erledigen, man hat irgendwelche Fristen, man hat Kunden, die was von einem wollen, der Chef will was, dass man irgendwas fertig macht. Alles Mögliche fängt natürlich dann an, Druck aufzubauen, und man verfällt immer mehr in die Ohnmacht und macht am Ende überhaupt nichts. Und das erzeugt dann einen unglaublichen Druck, und ich glaube, das ist dann dieser Stress, wo man dann entsprechend irgendwann mal oder der Körper auch irgendwann mal reagiert und sagt, jetzt ist Schicht im Schacht, jetzt kannst du auch nichts mehr machen, weil die Leute, die berichten ja, diejenigen, die so wirklich einen Burnout, einen aktiven hatten. Ich hatte schon mal so Burnout-Symptome in der Zeit nach so ein paar Jahren meines Musikschulaufbaus, aber eher auch das Gefühl, ja, auch zu viel Arbeit. Ich habe viel gearbeitet. Ich war nicht ohnmächtig. Ich habe sehr viel gearbeitet. Mir habt ihr das Gefühl gehabt, mir wurde dann alles ein bisschen zu viel und mir ging so ein bisschen die Puste aus, einfach nach den Jahren. Mhm. Aber echt einfach so Vollgas immer dabei gewesen. Aber diejenigen, die berichten ja, die auch wirklich so im Burnout in so einen richtigen Burnout gekommen sind oder auch am Ende eine Depression oder so entwickelt haben. Ich würde schon sagen, das geht auch, also ich will jetzt nichts Falsches sagen, wir sind ja keine Ärzte hier, das müssen wir auch dazu sagen, ne? Also wir können hier keine Diagnosen oder Ferndiagnosen oder so tätigen, aber man liest es ja doch, dass dann viele auch eine Depression entwickeln und manchmal dann die Leute gar nicht mehr aus dem Bett kommen oder sich gar nicht bewegen können, ne? Dass der Körper wirklich so strikt und dann wirklich gar nichts macht, so, ne? Und das ist natürlich was, das ist so die völlige Blockierung dann einfach des Körpers, ne?
Ja, absolut. Also ich oute mich an der Stelle mal. Ich hatte tatsächlich schon mal einen Burnout und das ist genau so, wie du beschrieben hast, ne? Also ich bin zwar auch kein Arzt, aber ich habe diese Erfahrung einmal gemacht und deswegen fand ich diese Definition jetzt so geil, weil ich mich damit so identifiziert habe und dieses Endstadium ist ja wirklich, du kannst gar nichts mehr machen. Es geht einfach nicht. Dein Hirn macht zu, du liegst da und es geht nichts mehr. Ich konnte morgens nicht mehr mich überwinden, aus dem Bett aufzustehen, ne? Und deswegen sind die Grenzen auch total schwammig zur Depression und so weiter, ne? Aber da will ich jetzt gar nicht im Kern drüber reden, sondern tatsächlich, was wir dann gemacht haben. Mhm. Und zwar haben wir uns so meine Situation angeschaut und dann sondiert, ey, wo ist es eigentlich noch notwendig, in welchen Tasks ich noch drin hänge und wo bin ich jetzt am wichtigsten und was kann ich priorisieren und worauf habe ich am meisten Bock? Und dann haben wir uns für den Weg entschieden und jetzt mache ich genau diese Tasks und jetzt bin ich wieder total locker, flockig, easy unterwegs und bin wieder total produktiv, arbeite aber eigentlich mehr als zu der Zeit, in der ich jetzt total gestresst war. Und das ist dieses paradoxe Moment so ein bisschen. Das heißt, wenn du in deiner Arbeit nicht mehr die Möglichkeit hast zu sondieren und mit deinem Chef in Diskurs zu kommen und da Lösungen zu finden, sondern das einfach für immer so bleibt, dieses Stressgefühl, dann würde ich sagen, dann ist der Moment gekommen, boah, zieh die Reißleine. Ja.
Ja. Vor allen Dingen, weil dann das Risiko extrem hoch ist, dass der Körper irgendwann dicht macht halt, ne? Und dann ist erstmal, dann ist erstmal scheiße, ne? Also wenn der Körper richtig dicht macht, dann bist du halt erstmal außer Gefecht und dann ist das ein für manche, also du hast ja, ich sag erst nochmal das, was ich mitbekommen habe, noch einigermaßen Glück, dass das relativ ordentlich und zeitnah wieder so funktioniert hat. Aber es gibt halt andere Beispiele, die erstmal extrem lange ausgenockt sind. Das hängt natürlich davon ab, wie groß war der Druck, wie lange ist die Phase vorher gelaufen. Und dann hängst du da erstmal so, ne? Und wenn der Körper erstmal strikt, und es gibt ja auch diese dummen Sprüche, ja, Burnout ist ja nur irgendwie im Kopf und so weiter. Nee, das ist ja ganz klar, wenn du einen echten Burnout oder so hast, dann gibt's ja diese Theorie oder dass der Körper, ne, Cortisol, und das habe ich auch mal gesehen in so einer Dokumentation, wie dieses Cortisol, die Stresshormone, dann wirklich auch alle Organe irgendwann befällt. Und das ist dann wirklich was, das ist dann wirklich auch ein organischer, hormoneller Zustand bei vielen und da musst du erstmal wieder rauskommen, ne? Und das ist nicht einfach so, ey, hier, positive energy denken und Kaffee trinken und mal kurz durchatmen und los. Funktioniert halt so nicht, ne?
Ja. Und jetzt könnte man ja so ganz easy sagen, ja, dann logischerweise in der Selbstständigkeit ist man ja komplett davor bewahrt, ne? Wäre ja total easy, das zu sagen, weil da mache ich ja nur, worauf ich Bock habe. Aber so einfach ist es letztendlich nicht, ne?
Das stimmt. Das ist auch das, was ich immer erzähle. Und ich ja auch selbst erfahren habe, ich bin in meinen Jobs auch immer ganz schnell schlecht draufgekommen, weil ich das auch immer selbst gespürt habe, fand dann die Jobs auch sinnlos, langweilig, ich musste aber Dinge machen und ich bin ganz schnell in solche, zumindest mal so depressiven Phasen reingekommen, wo ich einfach nach Hause gekommen bin, einfach überhaupt keine Power hatte, zu nichts Lust hatte und so, ich hatte keinen wirklichen Burnout, aber mein Körper hat schon gezeigt, dass das kannst du nicht ewig machen hier, was du hier machst. Obwohl das nichts mit dem Arbeitspensum zu tun hat. Das ist völlig richtig, sondern es hat was mit dieser Ohnmacht plötzlich zu tun, dass man das eigentlich nicht will. Irgendwas streikt im Körper, dass das, was man widerwillen da irgendwas tut und arbeitet. Und wenn man da zu viel gegen ankämpft, dann knallt das halt irgendwann. Und in der Selbstständigkeit hatte ich das natürlich nicht. Es ist das eigene Business, das eigene Herzensbusiness im besten Fall. Man tut es ja nur für sich, aber trotzdem hat man halt 100%. Und wenn man da drüber hinausgeht, braucht man trotzdem Phasen wieder des Ausgleiches, ganz klar. Ja, aber das ist dann eher, was weiß ich, dass man dann zu viel gemacht hat und einfach dann den Körper schon, also man betreibt halt schon auch ein bisschen Raubbau dann am Körper, ne? Also die Musikschule zum Beispiel damals aufzubauen, war halt einfach auch manpowermäßig auch echt anstrengend so. Mhm. Und dann merkst du schon, da musst du halt mal durchatmen. Und auf der anderen Seite gibt's aber natürlich auch in der Selbstständigkeit definitiv Tätigkeiten, die einen abfacken und die man so ein bisschen vor sich hinschiebt. Mein Abfuck-Thema sind zum Beispiel Steuerthemen. Ich mache das mal sehr ordentlich, ja. Bin ja auch Betriebswirt und ich verstehe ein bisschen was von Steuern und ich mache das auch ganz gut und wir haben auch einen guten Steuerberater. Aber man hat das Gefühl, oh, man wird das nicht los. Man hat halt immer wieder Steuerthemen, Jahresabschlussthemen, Prüfungsthemen, hat das immer wieder auf dem Tisch und dann schreibt der Steuerberater wieder im Portal, bitte mal dies liefern, bitte mal das. Und ich denke mir so, oh, es ist so langweilig und ich habe dazu keine Lust. Und dann mache ich morgen und mache ich übermorgen und dann steht's da und ne. Also das verschafft mir jetzt kein Burnout, aber ich will damit sagen, als ein Beispiel, es gibt natürlich viele Tätigkeiten, auch in der Selbstständigkeit, die einen nerven, die man vor sich hinschieben kann, sehr schnell, die Druck aufbauen und die dann schon dazu führen, dass man vielleicht irgendwann dann in so eine Ohnmacht auch fällt, weil es dann zu viel ist, man weiß dann nicht mehr, was man jetzt eigentlich machen soll, wo setzt man jetzt an, ja, und dann geht dann irgendwie so ein bisschen die Luft aus, ne?
Und es gibt diese Mindfucks, dass man sich selbst in Situationen bringt, in die man eigentlich gar nicht rein will, ne? Also man macht grundsätzlich das, worauf man Bock hat, das ist die Prämisse, aber irgendwann verlässt man das.
Ja.
Gibt ja diese Fälle, ne, von Leuten, die sie dann plötzlich zum Beispiel nur noch alle Kunden einfach annehmen, egal wie die drauf sind und dann so ein bisschen einfach nur noch wie Butler oder so Diener den Kunden hinterher rennen und sich selbst in so eine Situation manövrieren, in denen sie sich komplett irgendwie selbst vergessen, ne. Das ist so die Schwierigkeit an der Selbstständigkeit, aber wenn man es schafft, wirklich das zu verfolgen und wirklich nur die Tätigkeiten und vor allem die Tätigkeiten, die zu verfolgen, die einen erfüllen und natürlich gleichzeitig Umsatz machen, dann schafft man es, denke ich, richtig gut, stressfrei in der Selbstständigkeit unterwegs zu sein.
Ja, das ist sowieso immer in vielen Dingen, egal was ist, man muss lernen, Zustände zu akzeptieren. Und erst über die Akzeptanz kommt Veränderung. Es ist ja auch so, ne? Also auch das, ne? Wenn ich mich zu fett fühle, kommt auch bei mir ab und zu mal vor, ja, dann hilft es nicht, dass ich mich da auch meinen Körper so blockiere, verkrampfe und irgendwie, sondern ich muss erstmal der Zustand her, jetzt akzeptiere ich erstmal mein Gewicht und entspanne mich da, also ich komme erstmal klar da drauf und dann merkt man auch so innerlich eine Entspannung und dann merkt man auch, dass der Körper ein bisschen relaxt und nicht so verkrampft und die Verdauung lahmlegt, keine Ahnung was. Und dann kommt man da auch wieder langsam raus, aber es ist immer, egal was, auch Probleme, Ängste, Zustände, es ist immer erstmal, der Weg geht immer erstmal über die Akzeptanz, ganz klar.
Ja.
Erst Akzeptanz, dann Veränderung. Und somit, wir haben ja schon mal ein paar Techniken vorgestellt, auch Tools. Also ich würde jetzt mal sagen, wie kann man das gerade in der Selbstständigkeit ein bisschen angehen? Ja, wir haben ja zum Beispiel gesagt, ne, also erstmal muss man akzeptieren, dass es Scheißaufgaben gibt, auch in der Selbstständigkeit. Steuerthemen, Behördenthemen, stressige Kunden vielleicht auch, die einem Probleme machen. Da zahlt jemand nicht und da muss man Inkasso und keine Ahnung. Es gibt Themen, da hat man keinen Bock drauf. Hier so einen Podcast aufnehmen, macht Spaß. Aber das ist halt nur ein Teil, ne, der Selbstständigkeit. Und dann hat man die anderen Themen. Und da muss man das erstmal raffen für sich, dass es die Themen gibt und das akzeptieren. Und die müssen halt auch gemacht werden. Entweder muss ich selbst machen oder ich habe genug Kohle und kann das irgendwem abgeben. Aber so ein paar Sachen muss man als Selbstständiger halt nochmal selber machen. Das ist so. Und ich glaube, es ist ganz wichtig halt Organisation, Selbstorganisation, Planung, ja. Und auch zum Beispiel dann solche Techniken zu nutzen wie die Pomodoro-Technik, gibt es ja so Apps, ne, also so Deep-Dive-Phasen, dass man das zum Beispiel sagt, so, jetzt hier Deep-Dive, 25 Minuten Pomodoro-App oder hier Browser geöffnet mit dem Tool, 25 Minuten und jetzt beschäftige ich mich 25 Minuten lang hochkonzentriert mit dem Problem des einen Kundens und ich versuche das in 25 Minuten nicht zu lösen. Ne? Danach ist ja Pause angesagt, einmal im Block rennen, keine Ahnung was, wer raucht, Kippe an, Kaffee kochen, ne? Spaß haben, Tipps, was weiß ich was. Und dann kann man, ne? Und ich glaube, wenn man da so strukturiert rangeht und sich diese Phasen schafft und somit auch wirklich motiviert, dann kommt es gar nicht dazu. Also akzeptieren, Techniken nutzen, planen, dass man auch diese Scheiße abarbeitet. Und ich glaube, dann kommt man ganz gut um solche Ohnmachtsgefühle herum.
So Kernessenz fängt an zu rauchen.
Nein, ganz viel rauchen und ganz Kaffee rauchen, trinken.
Ja,
ja, das ja. Ist, ja, das ist, wird einem auch jeder Arzt sagen, dass das extrem gut ist, um Burnout zu verhindern. Ganz viel rauchen, wenig schlafen, viel Koffein reinballern. Und darauf erstmal würde ich sagen, ein Schluck Kaffee,
ja,
oder?
Schluck Kaffee. Ja.
Ich bin auch schon so eine Kaffeetante, muss ich sagen. Ne? Also ich trinke jetzt hier nicht so einen grünen Tee. Ne?
Nee, ich auch. Also ich bin hochgradig abhängig, aber ich trinke zum Glück nicht viel. Also ich habe halt meine Tasse, die ist auch ziemlich groß am Morgen. Die muss sein.
Ich habe ja hier auch
ohne
meinen.
Die geht gar nichts, aber ich trinke keine zweite meistens, außer ich bin so richtig durch. Es gibt ja Leute, die trinken echt irgendwie 8-9 Tassen Kaffee den Tag über.
Ja, das ist ja immer so, was ist Tasse, ne? Also ich habe ja auch diesen System.
Ja, genau, was ist Tasse? Espresso-Tasse ist natürlich.
Also ich habe ja auch schon so meinen Bottich. Ich würde jetzt mal sagen, da gehen schon so 400 Milliliter rein, glaube ich. Naja, so, ich würde schon sagen, so 2 am Morgen, 2 am Nachmittag gehen da schon rein, ne? Was ist denn das dann? Ja, also wenn man das jetzt, jetzt macht mir das wieder Angst, ne? Wenn ich jetzt sage, ich trinke 2 Liter Kaffee am Tag, kriege ich schon wieder. Aber ich muss auch sagen, ich trinke tatsächlich, also ich brühe den ja per Hand. Also ich mache tatsächlich hier so Aufsatz drauf und brühe den per Hand, ne? Auch nicht mit kochendem Wasser, ist ja auch nicht gut, sondern so 85 ja, Grad stelle ich an.
Ach, 85,
85 stelle ich ein, so stelle ich ein bei unserem Wasserkocher und dann mache ich den handgebrüht, also immer auch nur ein Tässchen, weil nicht so Kaffeemaschine wie früher und dann steht die da stundenlang unten das wird alles sauer und eklig und so, ne? Und ich trinke den tatsächlich aber auch relativ dünn, muss man sagen. Also nicht extrem stark. Ich trinke tendenziell ein bisschen dünneren Kaffee und von daher komme ich damit super klar. So, jetzt sind wir vom Thema abgewichen. Also, Fazit, das gibt's auch in der Selbstständigkeit und es ist tatsächlich echt das Blockieren des Körpers und dann ist man in so einem Nicht-Handeln drin, ne?
Genau, ja.
Ja, ist krass. Gut. Fertig?
Ja, dein Thema. Ja, fertig, ja.
Mein Thema. Ah, auch ein schönes Thema. Ich hab's ja auch, mitgebracht. Nee, aber tatsächlich was natürlich wirklich alle Gründer betrifft, beziehungsweise was ich auch kenne, das kennst du auch. Und zwar, warum haben die allermeisten Gründer eigentlich so viel Angst vor Behörden?
Mhm. Ja.
Auch gestern wieder hatte ich einen Coachie, eine Kundin, die im Schulfreikampus Coaching zu mir gesagt hat, die schon relativ weit ist. Das war so eine stille, ich sag jetzt mal, Studentin, die hat so alles durchgearbeitet, alle meine Sachen durchgearbeitet, alle meine Aufgaben gemacht, hat sich aber im Live nie blicken lassen, hat sich gestern das erste Mal so geoutet und ist schon voll weit und wird jetzt demnächst ihre Glückspraxis eröffnen, fand ich auch super spannend. Und die hat alles gemacht und hat sich auch mal gesagt, ja, aber ich schicke dir nochmal so, gerade was so behördliche Dinge angeht, schicke ich dir nochmal so ein paar Sachen, weil ich habe voll Angst, dass wenn ich da irgendwas verpasst habe, dass ich dann irgendwie in den Knast komme. Ja. Ich so, ey, mal locker. Aber das ist so das, was die Leute ausdrücken, so wirklich, die dann so live sagen, ich habe alles gemacht und ich möchte das alles anschauen, aber ich habe voll Angst, dass ich, wenn ich was vergessen habe, dass ich dann in den Knast komme. Wie krass, oder?
Das ist richtig krass, aber ich fühle das so krass, als ich mich selbstständig gemacht habe in den ersten Wochen. Ich hatte genau das. Also wirklich, ich habe da auch viel drüber nachgedacht, warum das so ist. Und ich finde, ein Riesenaspekt ist die Anonymität. Also so ein Amt ist ja nichts, wo man jetzt eine konkrete Person im Kopf hat, sondern das ist so ein Instrument, ne? So ein Machtinstrument, was halt natürlich in der Hand hat, dir richtig fette Strafen aufzubrummen oder Nachzahlungen oder was weiß ich, ne? Und dadurch, dass es anonym ist, das ist ja mit Angst immer so, ne? Du hast ja selten Angst vor Dingen, die wirklich konkret sind, die du siehst, außer dass jetzt steht ein Löwe vor dir oder so. Sondern meistens so vor den Vorstellungen, die du da reinsetzt, ne?
Gab's doch mal, oder? Den Löwen echt? In Berlin? War doch mal so ein Gag, dass irgendwer dachte.
Ach doch, ja, stimmt, jetzt erinnere ich mich.
Das war so ein Social-Media-Gag.
Was war das
denn? Und dann war es immer ein Wildschwein oder so, ich weiß nicht genau. Irgendwer hat einen Löwe gesehen oder so.
Ja, das war es Postillon? Ich weiß es gerade nicht mehr.
Ich weiß nicht, auf jeden Fall sind alle auch Influencer und so drauf eingestiegen, dass alle haben nur noch Löwen irgendwie in Berlin oder so gesehen.
Ja, genau. Also sagen wir mal, der Löwe oder das Raubtier, ist klar, da kriegst du Schiss und so, ne? Gibt natürlich Dinge, die sind konkret, die siehst du, kriegst Angst, natürliche Reaktion des Körpers, aber was wir so im Alltag als Angst erfahren, wir leben ja alle sicher in einer sicheren Welt, in sicheren vier Wänden und so weiter, was wir dann als Angst erfahren, sind ja meistens irgendwelche Vorstellungen, die haben, entweder von einer schrecklichen Zukunft oder von was Schrecklichem, was passieren wird, und das Amt spielt da halt genau rein, weil das Amt ist, das kannst du dir nicht konkret vorstellen, das ist was Ungewisses, Unsicheres, und da finde ich halt einen geilen Tipp, da einfach mal anzurufen, um diese Angst abzulegen, ne? Weil wenn du mal anrufst und merkst, da sind einfach mal...
Ruf mal beim Amt an.
Herr Amt. Hallo, Herr Amt.
Herr Amt, ich habe Angst, was können wir tun?
Ja, aber du merkst halt, das sind halt Menschen, ne? Und das nimmt einem, finde ich, schon ein bisschen die Angst, wenn man merkt, man kann da irgendwie mit jemandem sprechen und sich mit jemandem unterhalten und die sind plötzlich auch freundlich sogar und sind nett zu dir und es ist alles mega cool und so.
Ja.
Ich finde, das ist ein Faktor, aber natürlich auch einfach das Machtgefälle, ne? Ist ja das gleiche Symptom, wie wenn du mit dem Auto fährst und dich halt ein Polizist dann, du hast absolut nichts gemacht, nichts getrunken und du wirst aber trotzdem so ein bisschen nervös, weil es ist einfach ein Machtgefälle da und der könnte dir halt was. Und du willst natürlich nicht, dass er jetzt feststellt, dass du betrunken bist, obwohl du es gar nicht bist, ne? Aber hast trotzdem Angst, dass er es feststellt, ne? Das ist ja manchmal komisch, ne?
Du hast völlig recht und da sage ich auch gleich noch was dazu, was ich auch immer den Coaches dann erzähle. Es ist natürlich trotzdem so, so eine Behörde kann halt zum Löwe werden.
Mhm.
Ja. Aber ich erkläre auch immer, wann das vor allen Dingen passiert, dass Behörden zum Löwe werden. Und das hat zum einen den Hintergrund, dass so eine Behörde immer dann gerne zum Löwen wird und auch dann oft auch berechtigt Ansätze zum Zerfleischen macht, ist, wenn man sie einfach eine lange Zeit ignoriert, wenn man sie, auch wenn es natürlich aus Dummheit ist, das ist natürlich dann das größte Problem, sie oft nicht mit ins Boot nimmt. Da erkläre ich auch gleich, was ich damit meine. Und dann irgendwann kommt so ein Amt dann halt mal und schaut sich das Ganze an und dann sind die dann halt oft abgefuckt und sagen, ja, so halt nicht. Was meine ich damit? Zum Beispiel gibt es auch sowas wie Bauämter. Ich habe ja auch viele Kunden begleitet, die in irgendeiner Form zum Beispiel auch eine Gewerbeimmobilie oder sowas anmieten. Ja. Und dann gibt es nun mal ein Bauamt. Und wenn man die Nutzung zum Beispiel, also wenn man eine Nutzung, ich sag jetzt mal, da war vorher ein Arzt drin, wie ich ja früher auch, und ich wollte daraus eine Musikschule machen, dann muss die Nutzung dieser Gewerbeeinheit geändert werden. Aber nicht jede Gewerbeimmobilie kann in jegliche Nutzung geändert werden. So, und da bin ich damals auch auf die Fresse gefallen, ja. So, da habe ich eine Immobilie in Bonn angemietet, weil das war so ein schönes Hinterhofshaus in Bonn-Endenich, fand ich super geeignet. Bin danach dann, hab das dann schon Mietvertrag unterschrieben, alles Mögliche gemacht. Danach bin ich dann zum Bauamt und hab gesagt, hier, ich möchte gerne daraus eine Musikschule machen. Ist für mich persönlich super geeignet. Da haben die dann erstmal in die Unterlagen geschaut und sagten, ja, Probst. Das ist ein Problem. Aus diesen Gründen. Da ist ein geschlossener Raum drin, wenn sie da Stadtunterricht machen, wo man braucht einen zweiten Fluchtweg, man braucht dies und das. Das ist ein Hinterhof, wo kommt die Feuerwehr, Fluchtwege. Dann habe ich Auflagen bekommen und dann dachte ich, oh Gott, dann musste ich da eine hohe fünfstellige Summe investieren müssen für zum Beispiel eine Brandmeldeanlage, die angeschlossen ist an die Feuerwehr, ne, wo kommen die dann dahin und so weiter. Und dann haben die auch gesagt, warum kommen sie denn nicht vorher zu uns? Weil dann hatte ich tatsächlich auch den Stress. Ich meine, die haben mir keinen Druck gemacht, aber es war klar, ich kriege keine Nutzungsänderung. Das heißt, mein Projekt war in dieser Immobilie einfach beendet. Ich hatte aber Mietvertrag unterschrieben, ich habe schon Kaution gezahlt und so weiter. Und das war mein Beginn meiner Selbstständigkeit damals, wie doof. So, und dann hast du den Stress. Jetzt kannst du natürlich dann einfach auf so ein Bauamt scheißen und machst das dann einfach. Und dann kommen die natürlich irgendwann an und dann schließen die tatsächlich deinen Laden. Die können den dicht machen, so ein Bauamt, ne? Mangels Nutzungsrechte. So, und da habe ich eins gelernt, an der Stelle schon mal. Abgesehen von Finanzamt und Co. Ich bin bei zukünftigen Immobilien also immer hingegangen zum Bauamt und habe vorher gefragt, pass mal auf, ich interessiere mich hier für eine Musikschule, also die Immobilie, und ich möchte daraus eine Musikschule machen. Und siehe da, die sind super nett und sind sogar dankbar, dass man vorher mit denen zusammenarbeitet, bevor halt die Kuh aufs Eis, vom Eis, wie sagt man?
Ja.
Aufs Eis fällt, vom Eis fällt. Mhm. Wir wissen es beide nicht, keine Ahnung. Also auf jeden Fall waren die super dankbar und super nett und hilfsbereit. Und da habe ich gelernt, gerade so ein Bauamt halt, die können ja auch echt stressig werden, aber das ist halt so das Leid eines Bauamts. Sie werden halt oft, auch im privaten Bereich, dann, das habe ich auch früher in meinem Heimatdorf gehabt, dann baut sich da irgendwie einer so einen coolen Wintergarten hin und dann irgendwann mal kommt das Bauamt dahinter und dann so, darfst du gar nicht machen, so wie du das gemacht hast. Und dann gibt's Streit. Ja? Sprichst du vorher mit denen, was ist möglich, wie kann man es machen und so weiter, dann ist das Ganze oft sehr höflich, sehr freundlich. Hat natürlich vielleicht jetzt der ein oder andere Podcast-Hörer jetzt eine andere Erfahrung, aber das erlebe ich ganz häufig. Auch Finanzamt, wie du auch sagtest. Ich lasse häufig Gründer auch mal bei bestimmten Themen anrufen beim Finanzamt. Und was haben die am Anfang für Schiss? Das erstmal beim Finanzanrufen und sozusagen, ich habe das und das vor und dann sagen die danach immer dann, wenn wir uns treffen, super nettes Gespräch gehabt, super ja. informativ, super hilfreich, ich weiß jetzt, was ich zu tun habe. Also Fazit schon mal für alle, ja, die können zum fucking Löwe werden, die Behörden, aber immer dann, wenn es zu spät ist, man sie ignoriert, man es komplett lange Zeit falsch macht, aber wenn man sie vorher mit ins Boot holt, sie anruft, kontaktiert, helft mir bitte, ich habe dies und das vor, sind die in der Regel, es sei denn, man hat wirklich so ein Arschloch da, ja, also es kommt auch mal vor, aber in der Regel kann ich sagen, und das seit vielen, vielen, vielen Jahren mit vielen, vielen, vielen Coaches, die dann auf die Behörden von Anfang an anständig und freundlich zugehen, kriegen durchweg positives, freundliches Feedback und Hilfe angeboten.
Ja, und was nimmt einem letztendlich die Angst? Wissen, ne? Also umso mehr du auch weißt, umso mehr du dich auskennst, desto sicherer fühlst du dich auch unterwegs und desto sicherer kannst du dir sein, dass sie dich eben nicht holen oder ficken oder was weiß ich oder wie auch immer man es nennen will. Und dazu, es gibt diesen, kennst du den, diesen Serdar Karibik, der auch hier Dietmar Diederle, der schwäbische Dönerverkäufer und so. Der hat ja auch diese Reihe, ein Monat Selbstständigkeit versus ein Jahr Selbstständigkeit. Und da ist der nach einem Monat immer so, hey, erste Monat 10.000, Bruder, sagt er dann immer so, ne? Und nach einem Jahr Selbstständigkeit ist er dann halt so in irgendeiner Mülltonne und sagt, Finanzamt war da, scheiße, Finanzamt war da, ich habe kein Geld mehr und so. Und das ist ja genau so ein Punkt, ne? Du musst halt einfach zum Beispiel wissen, dass du dir einen gewissen Prozentsatz einfach zurücklegen musst für die Steuer. Und wenn du das nicht weißt, dann kommen die natürlich irgendwann, holen sich die Kohle und dann ist die Scheiße halt passiert. Und dann hast du natürlich Angst, dass das wieder passiert und dass sie wiederkommen und dir Geld holen. Du musst es einfach wissen. Und dann, ja, dann läuft's auch.
Es heißt, die Kuh vom Eis holen.
Ne? Die Kuh vom Eis holen.
Ne? Vom Eis holen. Ne? Also wenn sie schon, ne? Also Kuh vom Eis jetzt, ne? So. Ja. Ist noch früh am Morgen. Genau das ist es. Also, Learning, also Dummheit schützt vor Strafe nicht. Das ist halt leider auch so. Also natürlich ist es so, man muss Unternehmertum lernen. Man muss lernen, was das Finanzamt braucht, was es will. Aber auch hier, ich habe natürlich schon auch etliche Prüfungen hinter mir. Das ist normal. Betriebsprüfungen gehören dazu. Also ich glaube sogar, die Behörden sind verpflichtet, alle paar Jahre eine Betriebsprüfung von jedem Unternehmen vorzunehmen. Die hängen halt oft maßlos hinterher. Also ich hatte letztens noch eine Prüfung von meiner Musikschule, die ich 2018 verkauft habe. Habe ich jetzt letztens noch eine Steuerprüfung, eine Betriebsprüfung gehabt. So, und dann kriegst du auch, ich muss ja sagen, obwohl ich das alles weiß und nie Stress hatte mit diesen Ämtern, ist es aber so, wenn so ein Brief kommt bei meinem Steuerberater und den schickt er mir mal in unserem Portal so, Betriebsprüfung, da denkst du auch erstmal so, was kommt da so raus? Jetzt habe ich aber schon, also es ist ein Gefühl, das bleibt auch ein Stück weit. Und ganz ehrlich, ich finde das auch gar nicht so schlecht. Denn man soll sich ja schon auch noch anständig in diesem Land verhalten und jeder soll hier anständig wirtschaften und Steuern zahlen. Jetzt kann man sich darüber streiten, die Höhe der Steuern und das und ungerecht verteilt und so ist ja auch alles, ne? Das ist ja auch Demokratie. Aber mal ganz ehrlich, man muss sich natürlich auch ein bisschen hier an so Steuergesetze halten und man muss seine Hausaufgaben schon machen und man muss sie auch lernen, wie sie zu machen sind. Aber, und jetzt kommt's, auch hier wieder bei Betriebsprüfung ist, natürlich stellen die oft hier und da Kleinigkeiten fest. Aber man kriegt das ja dann auch von so einer Behörde nicht komplett um die Ohren gehauen, wenn man versucht hat, auch mit dem Steuerberater zusammen, seine Dinge gut zu machen. So ein Betriebsprüfer ist häufig auch da, um etwas zu finden. Also die wollen auch irgendwas finden. Ja, dann finden sie halt mal eine Kleinigkeit. Bei dem anderen mehr und bei dem anderen weniger. Aber was passiert? Naja, dann wird das halt korrigiert durch einen Betriebsprüfer, weil er irgendwas gefunden hat. Nee, so könnte er das nicht machen. Und dann hast du unter Umständen und dann wird vielleicht von der Umsatzsteuer noch irgendwas hin und her gerechnet, weil er irgendwas nicht akzeptiert hat oder so, wie wir es gemacht haben. Und dann im Zweifel bekommst du dann halt einen kleinen Brief mit. Das wurde jetzt korrigiert. Dann kriegst du eine kleine Nachbelastung. Überweist da ein paar hundert Euro, je nachdem, um was es ging. Und dann ist die Sache auch erledigt. Reißt dir keiner einen Kopf für ab. Das ist normal.
Ja.
Also auch nach Korrekturen, wie auch immer. Auch im Gegenteil, ne? Wenn die feststellen, dass was in die andere Richtung geht, also das was zulasten des Finanzamts, kriegst du auch eine Erstattung oder so. Also das ist da einfach ein ganz fairer Austausch, wenn man insgesamt, glaube ich, zeigt, die Dinge ordentlich zu machen. Und wenn man sich da dran hält, dann glaube ich, wie gesagt, sind die Behörden da sehr freundlich und hilfsbereit.
Ja,
Ja. Aber na klar, ich meine, die Komplexität der deutschen Steuergesetze ist halt einfach Wahnsinn, ne? Also ja. In meinem Studium hat mal unsere Dozentin gesagt, im Steuerkurs, das deutsche Steuergesetz ist so komplex, dass es gibt ein Gremium von so einem Team, so Steuerexperten-Team, also diejenigen, die schon die Steuergesetze am besten kennen. Und sie sagte, es gibt tatsächlich in unserem Steuergesetz Passagen, die selbst dieses Expertengremium nicht 100% versteht. Wie soll denn dann Otto Normalbürger im Grunde genommen dann viele steuerliche Regelungen und vor allen Dingen natürlich auch Konsequenzen daraus korrekt verstehen? Ist natürlich völlig verständlich, ne? Also die Komplexität der Steuergesetze, gerade der deutschen Steuergesetze, ist natürlich komplex, ne? Dadurch entstehen natürlich dann Ängste, dass man Fehler macht und dann die Konsequenzen natürlich zu ertragen hat, ne? Natürlich nachvollziehbar, ist ja völlig klar.
Ja, ich hatte diese Situation tatsächlich genau so, ne? Also als ich meine Selbstständigkeit beendet habe, kam dann Umsatzsteuervoranmeldung fürs nächste Jahr, ne? Aber ich war mir schon sicher, okay, ich gehe andere berufliche Wege. Das war eine geile Zeit, die Selbstständigkeit, aber ich will jetzt was anderes ausprobieren. Und dann kam so dieser Bescheid rein und dann hieß es halt, ja, zahlen Sie so und so viel Kohle. Und ich natürlich, fuck, das Geld habe ich nicht. Und jetzt kommt eine Voranmeldung und bla, aber ich höre doch auf und habe erstmal 2-3 Tage komplett Krise. Ich muss das jetzt alles bezahlen und so. Ende vom Lied, die Lösung war genau das, was du gesagt hast. Ich habe mich dann einfach mal überwunden, da anzurufen und einfach mal zu fragen, jo, wie ist es denn? Und natürlich, wenn du deine Selbstständigkeit beendest, musst du natürlich auch die Steuer nicht vorher zahlen.
Die Vorauszahlung nicht mehr zahlen.
Die Vorauszahlung nicht mehr zahlen, ne? Für mich war das aber so gesetzt, weil dieser Bescheid kommt halt erstmal rein, ne? Und dann heißt es halt auf schwarz auf weiß, so, das müssen sie jetzt zahlen. Und dann kriegst du erstmal Panik und dann ist erstmal alles scheiße. Aber dann, ne, mit den Leuten reden und dann löst sich das schon irgendwie in den meisten Fällen, ne?
Ja, genau. Also die Details erzähle ich natürlich auch immer oder natürlich unsere Coaches erfahren, wie das Ganze funktioniert. Denn so wie du auch gesagt hattest, ne, wenn man dann seinen Abschluss macht und man hat am Anfang keine Steuern gezahlt, weil man zum Beispiel die Kleinunternehmerregelung oder so gewählt hat, dass man erstmal keine Umsatzsteuer einnimmt, dann macht man aber einen Jahresabschluss, man kommt über die Grenzen hinüber, sodass das Finanzamt sagt, so in Zukunft musst du halt dann Umsatzsteuer zahlen oder du musst auch irgendwas zurückzahlen, dann ist das immer so, bei Einkommensteuer so, bei Umsatzsteuer wird sich die Vergangenheit angeguckt und dann werden entsprechend zum Beispiel Nachbelastungen verrechnet oder berechnet und dann setzt das Finanzamt auch gleichzeitig immer die Vorauszahlung für das kommende Jahr, ne? Also das Ergebnis des alten Jahres wird gleichzeitig dann als voraussichtliches Ergebnis erstmal fürs kommende Jahr gesetzt und dafür werden dann zum Beispiel auch Einkommensteuer oder Umsatzsteuervorauszahlungen dann schon mal festgesetzt, die das Finanzamt dann gerne haben möchte. Und das killt dann manche immer so ein bisschen, ne, dieser Übergang. So, jetzt bitte nachzahlen, Einkommensteuer, gleichzeitig Vorauszahlung fürs nächste Jahr. Das ist natürlich gemein. Das heißt, da muss man manchmal sogar auf so einen Abschluss manchmal doppelt zahlen. Ja, das sind alles Themen, die muss man wissen, das muss man ein bisschen lernen als Unternehmer, aber das gehört einfach dazu.
Und jetzt natürlich die große Frage, wo kann man sowas lernen? Ich mache jetzt Überleitungs-Murphy. Wo kann man sowas lernen? Natürlich bei uns und zwar schon bald, ne? Oh, und ja. Wir starten nämlich am 1.7. unsere Community, unsere Hate-My-Job-Community, habt ihr in den letzten Folgen schon mitbekommen. Da freuen wir uns riesig drauf. Und zwar ganz wichtig ist, wenn ihr am 1.7. schon an der Community am Start sein wollt, dann tragt euch unbedingt in die Warteliste ein. Den Link findet ihr in den Shownotes, denn die erste Woche ist exklusiv für Leute, die sich auf dieser Warteliste eingetragen haben. Das heißt, wenn ihr dabei sein wollt, ab dem 1.7. mit uns zusammenarbeiten wollt, herausfinden wollt, mit welcher Geschäftsidee ihr gründen wollt, wie Gründen überhaupt funktioniert, wir euch Ängste nehmen für genau solchen Bereichen, in denen wir euch einfach knallhart Wissen vermitteln und wirklich handfestes Werkzeug vermitteln, mit dem ihr eben solche Situationen bewältigen könnt, weniger Angst habt vor der Gründung und Bock habt zu gründen, dann ist die Community eben genau der richtige Ort für euch, da helfen wir euch und das Ganze startet am 1.7. und wir haben natürlich einen knackigen Rabatt für euch, wenn ihr euch in der Warteliste eintragt.
Genau, also das heißt, also gerade zum Start haben wir uns überlegt, Lifetime für alle diejenigen, die auf der Warteliste sind, Lifetime zum 1.7. echt einen Hammer-Kurs rauszuhauen und ich denke mal, den sollte man auf jeden Fall nicht verpassen. Es lohnt sich definitiv. Vielleicht können wir noch ganz kurz einen Satz dazu sagen, für wen diese Community letztendlich genau ist. denn wir, man kann, das habe ich aus meiner Vergangenheit auch gelernt, man hat natürlich spezielle Expertisen in bestimmten Branchen und Bereichen, die man so im Laufe der Jahre einfach entwickelt. Und ich glaube, da sind wir auch einfach am besten aufgehoben, wenn wir gerade in diesen Branchen eben mit diesen Geschäftsmodellen euch auch helfen, das Ganze auch aufzubauen. Denn ich habe vieles in meiner Vergangenheit schon gemacht, aber ich möchte auch selber zum Beispiel ein paar Sachen einfach gar nicht mehr machen. Und von daher können wir vielleicht jetzt noch einen Satz dazu sagen, für wen ist das vor allen Dingen geeignet. Wir sind vor allen Dingen da für alle diejenigen, die sich überlegen, in irgendeinem Experten-Business was aufzubauen, also alle Coaches, Berater, aber auch Therapeuten, Gesundheitstherapeuten, wir hatten es ja auch schon, ne, Glückspraxis, Lerntherapie, alles was im pädagogischen Bereich ist, sind wir sehr stark drin, auch natürlich, weil wir natürlich ja auf unserem Schulfreikampus sehr viel mit Lehrkräften zum Beispiel zusammengearbeitet haben, ne? Die ganzen Geschäftsmodelle, die sich daraus entwickeln, sind für uns auch stark. Aber auch alle Dienstleister, die sich vor allen Dingen auch vorstellen können, online eine Online-Präsenz aufzubauen, online Kunden zu gewinnen. Aber es ist überhaupt kein Problem, wenn man zum Beispiel ein Offline-Business hat. Ich sag jetzt mal, ein Fotograf oder irgendwas Kreatives oder so. Aber die Kundengewinnung sollte dann schon online stattfinden. Da sind wir sehr stark drin. Wo wir nicht so stark drin sind, ist zum Beispiel, wenn man jetzt, ich sag jetzt mal, einen Gastrobetrieb zum Beispiel aufbaut, ne, ich möchte jetzt ein Restaurant eröffnen, dann sind wir, glaube ich, nicht die richtigen Ansprechpartner für. Das ist sehr spezifisch. Auch Amazon FBA, Dropshipping, solche Sachen ist auch nicht so richtig unser Thema.
Ja, wir haben ja auch eine witzige Anfrage bekommen von jemandem, der, ob wir ihm helfen können, einen Coffeeshop, wo man Gras verkaufen kann, aufzubauen. Und ja, da sind wir, glaube ich, leider der falsche Ansprechpartner. Ne? Das ist einfach nicht unsere Expertise.
Ja, ich habe fast Bock drauf.
Da haltest du Bock drauf, alles klar.
Ich habe fast Bock drauf. Ist ja was Neues. Ne? Nee, ja. Ich glaube, es ist klar geworden. Ne? Ich hatte auch mal eine Kundin, da ging es um unverpackt Truck, den sie dann gekauft hat, um draußen rumzufahren, auf Märkte zu stellen. Haben wir alles ganz gut hingekriegt, aber es ist einfach nicht das, was ich täglich mache. Unser täglich Brot ist wirklich, im Online-Bereich Kunden zu gewinnen, für Coaches, Berater, für Therapeuten, die vielleicht auch vor Ort eine Praxis haben oder auch ein Online-Business aufbauen, für alle die eine Dienstleistung haben, offline, online oder offline. Und für die sind wir, glaube ich, genau richtig und da können wir maximal helfen.
Ja, aber natürlich auch für die, die gerade einfach noch unsicher sind, ob das der richtige Weg ist, denn diese Sicherheit, die könnt ihr bei uns gewinnen, falls euch das Ganze interessiert. Und ja, natürlich auch, ne, ihr seid dort mit vielen anderen, die im Job unzufrieden sind und jetzt gerade dieselben Überlegungen haben. Und was euch dann passieren wird in der Community, ist die sogenannte Stellvertretererfahrung, dass Leute einfach nach und nach gründen werden und erfolgreich gründen werden, ihre ersten Kunden gewinnen, wir das gemeinsam abfeiern und das euch wiederum motivieren wird, weitere Schritte zu gehen und so weiter und so fort. Da freuen wir uns schon riesig drauf. Am 1.7. geht's los, also bitte in die Warteliste eintragen.
Ja.
Oh, bam, Schlusswort.
Bam, Schlusswort.
Ja, dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge 5 Facts und bis dahin, lasst es euch gut gehen. Bis dann.
Ich freue mich. Bis dann. Tschüss.
Tschö.
Schritt für Schritt, wir lernen jeden Tag. Zusammen kämpfen, kein Rückschritt mehr. Neue Ziele, neues Leben in Sicht. Kram die alten Pläne raus, wir schaffen das. Zu, sie sind am Start. Frank und Murphy sagen, wie's geht. Auf dem Weg zur Freiheit, Schritt für Schritt. Hör nicht auf, denn jetzt bist du dran. Hatte viel Angst davor, doch heute weiß ich schon. Gemeinsam stark. Wir sind bereit für die Reise in die Selbstständigkeit.